Willkommen, liebe Zuhörer, zur Lebenshilfe bei Radio Horeb. Heute suchen wir in der nächsten Stunde nach Antworten auf eine ausgesprochen wichtige und auch schwierige Frage. Lässt sich dem Kindesmissbrauch vorbeugen? Unser Gast ist die Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutin, Buchautorin und Publizistin Christa Mewes. Mein Name ist Sabine Böhler. Erschütternd nehmen wir wahr, was viele verletzte Kinderseelen Tag aus, Tag ein angetan wird und angetan wurde. Die heute Erwachsenen melden sich zu Wort, brechen endlich ein Tabu, wollen erhört werden, fordern Wiedergutmachung, soweit das überhaupt noch möglich ist. Suchen nach Wegen, wie sie mit ihrem persönlichen Schicksal des Missbrauchs umgehen können. Allein in Deutschland, liebe Zuhörer, werden nach Schätzungen des Kriminologischen Instituts Hannover Jahr für Jahr etwa 1 Million Kinder missbraucht. In 9 von 10 Fällen, liebe Zuhörer, sind es Mädchen. Und 3 der 4 Täter sind keine bösen Fremden oder Lehrer. Nein, nein, sondern es ist der eigene Vater, ein Onkel oder ein gut bekannter Nachbar. Die Täter sind zu 98,5% nach Angaben des Bundeskriminalamtes Männer. Der Anteil der Frauen von 1,5%, dieser Anteil der Frauen sind meist Mittäterinnen. Sexueller Missbrauch ist überall da möglich, wo Männer mächtig und man könnte sagen Kinder ohnmächtig sind. Wir fragen heute die Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutin Christa Mewes, lässt sich dem Kindesmissbrauch vorbeugen? Und dahinter stehen viele Fragen, liebe Zuhörer, in Richtung, was können wir tun, wir die Gesellschaft, wir die Politik, jeder einzelne von uns als Verwandter, als Freund, als Mitarbeiter in Kindergärten und Schulen. Was können wir dazu beitragen, dass Kinder eine unbeschwerte Kindheit erleben, damit nicht jedes 4. bis 3. Mädchen, jeder 10. Junge Opfer des sexuellen Missbrauchs wird? Ein paar Worte zu Christa Mewes, unserem heutigen Gast, liebe Zuhörer in der Lebenshilfe. Bekannt wurde Christa Mewes durch ihre mutigen Publikationen und Bücher entgegen dem Zeitgeist. Bereits in ihrem 1971 erschienenen Buch Manipulierte Maßlosigkeit hat sie die Lebensphilosophie der 68er Bewegung, deren Anti-Autore Pädagogik und die Folgen dieses Denkens erschütternd, klarsichtig und warnend beschrieben. Heute sieht man, dass die Prophezeiungen eingetroffen sind. Dass ab den 70er Jahren in der ganzen Gesellschaft so häufig Kinder missbraucht wurden, führt Christa Mewes auf die sexuelle Enttabuisierung der damaligen Pädagogik zurück. Ich begrüße am Telefon im niedersächsischen Uelzen herzlich Christa Mewes. Grüß Sie Gott.
Guten Morgen, Sabine Böhler.
Frau Mewes, Kinder brauchen Schutz vor sexuellem Missbrauch. Den Schutz, den müssen wir Erwachsenen gewähren. Was müssen wir bei der Frage, wie man diesen Schutz gewähren kann, wie er auszusehen hat. Was ist dabei zu bedenken, Frau Mewes?
Nun, der Entschluss der Bundesregierung Deutschland, eine Behörde einzurichten, die dem Auswuchs sexueller Kindesmissbrauch durch präventive Maßnahmen Einhalt gebieten soll, das ist nun endlich ein begrüßenswerter Fortschritt in später Stunde. Denn weder sind schließlich die Kinderschändeindustrie noch die 114.000 Straftaten dieser Art in unserer Republik pro Jahr von heute auf morgen aus dem Boden gesprossen. Vielmehr war es die Befreiung zur Sexualität ab 1970, die durch eine einhellige mediale Großunterstützung sehr allgemein einen veränderten Lebensstil hervorbrachte. Wobei im Übrigen von den Protagonisten in ihren Schriften auch unverblümt geschrieben wurde, wozu diese New Brave World anberaumt wurde, als ein Vehikel zu umfänglicher politischer Veränderung. Als Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutin konnte ich wissen, dass die Folgen unter anderem als das Boomen von Sexualsucht und damit eben auch von Kinderschändertum spätestens nach 40 Jahren massiv sichtbar werden würden. Es half aber nicht, dass ich das mit Zitaten, besonders aus Helmut Kentlers ausführlichen kinderschänderischen Darlegungen in Büchern und Medien, öffentlich machte. ebenso wenig halfen meine Interventionen bei den Personen direkt vom Skandalon der Odenwaldschule bis zu der von Dr. Sommer gleich Martin Goldstein eingerichteten Sexecke für Jugendliche in der Bravo. Von einer Umkehr und einem Stopp des Siegeszuges der neuen Lust am Kind über Jahrzehnte hinweg konnte nicht die Rede sein. Ich habe aber damals nicht locker gelassen. Meine Prognosen trafen am Ende des Jahrhunderts ein, besonders in Gestalt einiger spektakulärer Kindermorde, ließ sich die Fehlentwicklung nicht länger unter der Decke des Verschweigens halten. Ich nutzte die Stunde und fügte meinen Warnungen der frühen Jahre nun noch zwei Bücher hinzu. 1996, Wer Wind sät, der Nachsatz heißt, der nicht mit im Titel steckte, wird Sturm ernten. Wer Wind sät, wird Sturm ernten. Und 2004, Verführt, manipuliert, pervertiert, um die unbekannt gebliebenen Zusammenhänge und Strategien erkennbar zu machen. Aber die maßgeblichen Medien nahmen das nicht nur nicht zur Kenntnis, sondern fegten meine fachbezogenen Aussagen mit Hilfe von Wikipedia-Verleumdungen und der Neuabdruck der alten Pamphlete aus Spiegel und Zeit, Verhöhnungen wegen meiner damaligen Warnungen, jetzt, heute, vom Tisch. Und siehe, immerhin, jetzt doch ein runder Tisch von der Regierung, nachdem sich der Versuch, einige Missbrauchsfälle im Raum der katholischen Kirche aufdecken ließen, um diese in gewohnter Manier unglaubwürdig zu machen? Aber das erwies sich als ein Eigentor. Nun lässt sich dieser 40 Jahre lang unter der Decke gehaltene Auswuchs nicht länger verschweigen, sondern nötig zum Handeln. Vollkommen unbehelligt zu bleiben, dazu hatte die katholische Kirche in dieser fortwährenden gesellschaftlichen Situation ebenso wenig eine Chance wie Schulen und Kindergärten, welcher Couleur auch immer. Denn sie waren in die gesamte gesellschaftliche Situation mit einbezogen, von ihr gewissermaßen auch durchdrängt, besonders die Kinder. Prävention also, aber Vorbeugen vor etwas, das man als ungut erfahren hat, setzt voraus, dass man zunächst einmal die Ursachen ins Auge fasst, sonst kann daraus nichts werden. Das Boomen des sexuellen Missbrauchs wuchs nun eben auf dem Boot der allgemeinen Sexualisierung der Bevölkerung. Doch wie sah denn damals die Strategie aus, um das zu erreichen? Nun, im Zuge der allgemein anberaumten Vergötzung des Geschlechtstriebes war es zunächst erfolgt, eine Enttabuierung des Schamgefühls zu erreichen. Das ging damals ganz mühelos vor sich. Man brachte medial zum Ausdruck, dass die in Deutschland allgemein übliche Verhüllungsgepflogenheit der Geschlechtsmerkmale eine Erfindung des veralteten Bürgertums sowie der prüden, veralteten katholischen Kirche und deshalb ebenso unnatürlich wie überflüssig sei. Und dann begann man auf Großleinwänden und auf Theaterbühnen, am besten in aktiven Triebvollzügen, mit welcher Perversion auch immer, zu zeigen, was sich dem staunenden Publikum nun alles zeigen ließ. Man konnte in aller Ruhe abwarten, bis der daraus bedachte Erfolg eintraf. Denn es war eine sichere Methode, mithilfe eines Großeinsatzes der Medien Millionen von Menschen, wenn auch nicht alle, zum Nachmachen zu bringen. Quintessenz: Die Moderne hatte so die Großmacht Sexualität leichtfertig in einer verheerenden Weise fehleingeschätzt. Es ist dem Menschen unbekömmlich, den so mächtig notwendigen Lebensbeweger Sexualität aus seinem Zusammenhang zu reißen. Sie hat das mit allen Grundtrieben des Menschen gemein. Isoliert man sie, setzt man sie absolut, so beginnen sie zu wuchern und den Menschen seiner Freiheit zu berauben. Sein Wille erweist sich allzu oft geringer als der hochgezüchtete, aufgereizte und absolut gesetzte Trieb. Er verselbstständigt sich und zwingt so den Menschen in die Sucht. an den Trieb gefesselt, verliert er seine Willensfreiheit. Nicht er ist noch in der Lage, den Trieb zu beherrschen, sondern dieser beherrscht ihn. Er fordert durch immer größer werdenden Druck seinen Tribut. Der Mensch wird zu seinem Sklaven. Pornografisches Material wird zum süchtig gesuchten Moloch. Diese Entwicklung hatte zur Folge, dass jede Menge für Kinderaugen und Ohren verderbliche Ware den Medienmarkt überschwemmte. Aus sexualisierten Kindern wurden nun nicht selten sexualsüchtige Erwachsene, besonders unter den Männern. Die frühe Stimulierung des Triebs drängte später zu immer gleicher, oft nur scheinbefriedigter Entlastung, denn die Sexualität der so Fehlgeleiteten blieb auf das Kind fixiert. Ein Teil ihrer Seele selbst blieb infantil. Auf diese Weise wurden pädophile Bedürfnisse enorm verstärkt. Obgleich die Verführten dann im Erwachsenenalter nicht mehr selten zu Tätern werden, sind sie im Grunde doch Opfer einer ihnen aufgenötigten Triebsucht im Wiederholungszwang. Was müssen wir daraus für Schlüsse ziehen? Was können wir therapeutisch oder schließlich auch prophylaktisch tun? Einige Änderungsvorschläge sollen zusammengefasst werden. Erstens, die Eskalation der Pädophilie und anderer Perversionen, die Zunahme des sexuellen Kindesmissbrauchs auch im privaten Bereich als konsequente Folge der allgemeinen Fehlentwicklung sind eine große Herausforderung für jeden menschlich denkenden Bürger. Spätestens jetzt, angesichts der aufgeplatzten Alterbeule, sollte das einen Aufbruch bei uns allen hervorrufen. Es ist an der Zeit, nicht weiterhin verantwortungslosen Schreibtischtätern und Geschäftemachern das Feld zu überlassen. Es ist in später Stunde noch möglich, Tritt zu fassen, sich neu an den vorhandenen Orientierungsmöglichkeiten der christlichen Moral auszurichten und kämpferischen Mut zu entwickeln, wenn es darum geht, den manipulierten Enthämmern das Handwerk zu legen. Zweitens. Eine zusätzliche Gefährdung unserer Kinder entstand in den vergangenen 40 Jahren auch dadurch, dass die Täter in leichtfertiger Fehleinschätzung, wenn sie, was selten genug geschah, angezeigt wurden, meist nur mit kurzfristigen Gefängnisstrafen zu rechnen hatten. Das lag daran, dass der ideologische Trend auch die Revisionsmöglichkeit bei Sexualstraftätern überschätzte. Da Sexualtäter in den allermeisten Fällen Sexualsüchtige sind und das heißt, dass der pathologisch gewordene Drang stärker ist als der Wille und den Menschen so zum Wiederholungstäter macht, ist es dringend an der Zeit, dass hier endlich wieder Erfahrungswissenschaft an die Stelle einer blauäugigen Fehleinschätzung tritt. Mörderische Sexualtäter gehören deshalb langfristig in Sicherheitsverwahrlosung. Straffälligkeit wegen Sexualdelikten darf nicht mehr aus den Akten gelöscht werden, um den Polizeischutz und damit den Schutz der Kinder nicht entsprechend vorantreiben zu können, wie das jahrzehntelang passiert ist. Leichte sexuelle Übergriffe bedürfen der kontinuierlichen Beobachtung, zum Beispiel durch Bewährungshelfer. Man sollte sie vor Versuchungen bewahren, Saunen, Babysitterdienste, FKK-Strände, Pornovideos sollten für solche sexualsüchtigen Menschen tabu sein. Das müsste kontrolliert werden. Drittens, nötig ist unser aller wachsamer Protest gegen die enthemmenden bzw. pornografischen Trends im PC und im Fernsehen, die unsere Kinder mit Jugend-Talkshows und Sexszenen schon im frühen Abend gelegentlich in eine falsche Weichenstellung ihres Lebens nötigen. Denn nur wachsamer Widerstand vieler mündiger Bürger kann es vielleicht noch bewirken, dass hier eine Umkehr möglich wird. Viertens. Vor allem müssen die unzähligen, leichtfertigen, verantwortungslosen Schreibtischtäter, besonders in staatlich hochsubventionierten, noch einmal, in staatlich hochsubventionierten Institutionen und Gazetten zur Verantwortung gezogen werden. Denn sie tragen schwere Schuld. Ja, viele von ihnen machen nun biedermännisch die Kinderschänderkatastrophe abermals zu ihrem Geschäft, nachdem sie vorher jahrzehntelang daran mitgewirkt haben, dass es zu solchen Auswüchsen kam. Es muss ein neues Verantwortungsbewusstsein unter den Bürgern entstehen. Eingaben an die Medien sollten gemacht, Leserbriefe noch mehr geschrieben, Proteste gemailt werden. Menschen sollten sich gegenseitig anregen, ihre Empörung gegen sittenlose Sendungen Ausdruck verleihen. Fünftens, auf eine Veränderung ist nur zu hoffen, wenn die Zusammenhänge durchschaut werden und in der vom Ausmaß der Fälle aufgeschreckten Bevölkerung eine radikale Einstellungsänderung erfolgt. Das heißt vor allem zu erkennen, dass der Mensch maßlos seine eigene Steuerungsfähigkeit überschätzt hat, dass er überheblich das Machen nach der eigenen Mütze an die Stelle des Hinaufhorchens und Hinauffragens zu Gott gesetzt hat. Erst nach einem solchen Rückkehren zur Realität menschlicher Ohnmacht angesichts der Mächte ließe sich auf echten Fortschritt hoffen. Sechstens, das wirft die Menschen der Moderne zurück auf die Notwendigkeit eines wachsamen Erziehungsstils in ihren Häusern. Jeder Bürger sollte darum bemüht sein, mitzuwirken, dass Kinder seelisch gesund heranwachsen. Vorbeugen ist besser als therapieren. Die erste Voraussetzung zu einer seelisch gesunden Charakterstruktur und damit eines gesteuerten Umgangs mit der Sexualität ist die Einbettung des Kindes in eine stabile Familie. Am besten mit dem leiblichen Vater und der leiblichen Mutter als konstante Bezugspersonen. Vielmehr Stiefväter sind zu Sexualtätern an ihren Stieftöchtern geworden. Weniger die leiblichen Väter. Das Kind braucht vor allem eine seinem unreifen Status jeweils angemessene Form des Geliebtseins. Denn nur dann kann es sein elementares Bedürfnis nach Geborgenheit, nach Anerkennung und Bindung befriedigen. Wird ihm diese Befriedigung verwehrt, so versucht die Seele bald, ihrer durch Eigenaktivitäten doch noch habhaft zu werden. Weil sie aber nicht weiß, was sie sucht, wonach sie sich wirklich sehnt, wird sie anfällig für Ersatzbefriedigungen, die ihren eigentlichen Durst aber nicht löschen. Bieten Kindsverführer Süßigkeiten, Zuwendung und Körperkontakt an, hofft die defizitäre Kinderseele auf Erfüllung ihrer Sehnsucht nach Liebe und sitzt unverhofft im Elend der sexuellen Verführung. Vorbeugen heißt alle vor allem, erstens, sich von Anfang an viel Zeit für die Kinder nehmen. Zweitens, darüber hinaus die Pflege einer ungezwungenen, leibfreundlichen, aber keiner sexualisierten Familienatmosphäre. Keine Sexspiele mit Kindern, kein Praktizieren von Erwachsenensexualität im Beisein der Kinder. Beachtung des kindlichen Schamgefühls als einer im Grundschulalter auftauchenden Schutzfunktion gegen sexuelle Verfrühung. FKK-Kultur kann den Kindern vom vierten Lebensjahr ab schaden. Drittens, Mediendisziplin ist notwendig. Kindern sollten keine Filme und kein Bildmaterial mit pornografischen Inhalten zugemutet werden. Viertens, die Sexualaufklärung mit Kindern sollte man individuell handhaben, dem Entwicklungsstand und den Fragen des Kindes entsprechend. Wachsame Elternbeobachtung der Aufklärung in der Schule muss gehandhabt werden. Bitten an die Lehrer, vor der Sexualaufklärung ihre Materialien den Eltern zur Verfügung zu stellen. Das ist unabdingbar geworden, weil hier häufig von den Lehrern oft unbewusst gesündigt worden ist und den Kindern zu früh zu drastisches Material zugemutet worden ist. Fünftens, vom fünften Lebensjahr ab sollte behutsam vor Sexualtätern gewarnt werden. Vom fünften Lebensjahr ab sollte behutsam vor Sextätern gewarnt werden. Den Kindern sollte geboten werden, mit keinem Fremden mitzugehen. Es sollte ihnen geraten werden, anhaltend zu schreien, sich zu wehren, sich auffällig zu benehmen, wenn versucht wird, sie in ein Auto oder sonst irgendwo hinzuzerren. Und sechstens, Kinder vom Grundschulalter ab sollten durch Hobbys und Begabungsförderung vor einem Missbrauch vom PC mit Pornografie und Fernsehübermaß angehalten werden. Siebtens, eine beschützende Begleitung in der Vorpubertät und Pubertät der Kinder ist unumgänglich geworden. Aufklärung über sexuelle Auslöser durch erotisierende Bekleidung, Warnung der Jugendlichen vor leichtfertigem Verhalten im Hinblick auf Disco-Besuche und Mitfahren in fremden Autos, Autostopp und dergleichen, sollten am besten mit Hilfe von Fremdschilderungen geschehen. Die Bevölkerung müsste wachsamer werden. Vermutete Straftaten sollten unverzüglich, noch einmal, vermutete Straftaten sollten unverzüglich der Polizei gemeldet werden. Die Therapie sexualisierter Kinder ist durch die allgemeine Liberalisierung der Sexualität ein schwieriges Feld geworden. Aber gerade darum sind Wachsamkeit und Information nötig. Ein Beispiel aus der Praxis soll das noch ein wenig anschaulicher machen. Eine verstörte Großmutter sitzt mir gegenüber. Sie betreut ihr 6-jähriges Enkelkind. Aber nun hat die Lehrerin sie auf ein merkwürdiges Verhalten des Kindes angesprochen. Es habe völlig unvermittelt im ersten Schuljahr obszöne Worte in die Klasse hineingerufen, und zwar trotz Ermahnung immer wieder. In der Großmutter war ein Verdacht aufgestiegen. War Julia nicht in der letzten Zeit immer wieder zu einem alleinlebenden, beschäftigungslosen Mann in der Nachbarschaft gelaufen, ein so freundlicher Onkel? Sollte sich womöglich an dem Kind etwas Negatives, nochmal, sollte er sich womöglich an dem Kind vergriffen haben? In der Tat, eine monatelange Spieltherapie war nötig und bestätigte diesen Verdacht. Das Kind konnte der ihr nun mittlerweile vertraulich gewordenen Therapeutin sein Schweigen brechen. So beschämt die Geschichte zunächst den Angehörigen erschien, sogar gab es nach der abgeschlossenen Therapie sogar für diese Angehörigen doch einen erlösenden Trost. Julia hatte im Grunde sehr gesund reagiert. Gewissermaßen gegen ihren bewussten Willen hatte sich ein Bedürfnis nach Aufdeckung und Bereinigung durchgesetzt, sodass eine Befreiung aus der Abhängigkeit und eine Entfernung und Strafanzeige des Kindesverführers erfolgen konnte, bei dem sich dann ergab, dass er längst bereits in anderen Fällen schon straffällig geworden war. Deshalb lässt sich hoffen, dass keine psychischen Schäden bei Julia zurückgeblieben sind. Aber in wie vielen Fällen ist die Aufdeckung schwieriger, da das Opfer aus Scham nachhaltig schweigt? Wie oft bleibt das Geschehen dadurch undurchsichtig? Wie oft bricht erst im Erwachsenenalter die Verdrängungsdecke aus Todesangst, Wut und Ekel in Gestalt schwerer neurotischer Symptome zusammen? Selten wird der Verdacht eines sexuell traumatisierenden Erlebnisses bei Kindern in der Praxis sofort offenbar. Im besten Fall werden die Kinder bzw. Jugendlichen durch eine plötzliche Verhaltensänderung auffällig, die trotz mancher erzieherischer Bemühung hartnäckig bestehen bleibt und für die sich keine Erklärung finden lässt. So lange oft, bis man den Entschluss fasst, Expertenrat einzuholen. Aber auch dort fördern die Untersuchungen oft nicht sogleich die Ursache zutage, denn meist sind die Kinder vom Täter mit Drohungen zum Schweigen genötigt worden. Nicht selten sind die Opfer auch durch eine lange Phase des Missbrauchs sexualisiert und an den Täter fixiert worden. Und dies kommt besonders häufig vor, wenn die Kinder vernachlässigt wurden und auf der Suche nach Zärtlichkeit und Geborgenheit für den Täter zu einer leichten Beute wurden. Aber das verzweifelte Schweigen kann auch daran liegen, dass das Opfer den Täter schon lange vor dem Beginn der sexuellen Beziehung liebgewonnen hat. Aufdeckungen werden umso schwieriger, als der oder dem Erwachsenen erst allmählich erkennbar wird, dass der Täter eine Straftat begeht, die mit Inhaftierung bestraft zu werden pflegt. In solchen Fällen schwerer innerer Konflikte sehen wir besonders häufig psychosomatische bis hin zu psychosenahen Zustandsbildern. Verfolgungswahn, Wahnvorstellung, Verwirrtheit weisen dann auf das Übermaß der seelischen Belastung hin. Mehrere Male habe ich auch erlebt, dass die Mischung von Todesbedrohtheit und seelischem Schock ein totales Verstummen des Kindes hervorgerufen hatte, das mit niemandem mehr sprach. Oft sind die Störungen also diffus. Eine ganze Palette von Verhaltensstörungen kann in sexuellem Missbrauch ihre Ursache haben. Und dadurch wird eine sichere Diagnosestellung enorm erschwert. Folgende Störungen können, müssen aber nicht unbedingt, außer den eben genannten, ihre Ursache in sexuellem Missbrauch haben. Zum Beispiel Einschlafstörungen, nächtliches Aufschreien, plötzliche unmotiviert aufbrechende Angstzustände, eine neue Platzangst, Dunkelangst, Angst im geschlossenen Raum zu bleiben und länger zu verweilen, ohne dass der dann betroffene Mensch in Panik gerät. Waschzwänge sind gar nicht selten. Man möchte sich das Gefühl von Schuld, das leider bei solchen Kindern und Jugendlichen erst recht dann der Fall ist, abwaschen. Essangst tritt außerordentlich häufig auf. Verfolgungsangst, auch Verfolgungsträume, immer wiederkehrende Verfolgungsträume. Unangepasstes, extrem abweisendes Verhalten, also plötzliche Verhaltensänderung. Nochmal bitte. Unangepasstes, extrem abweisendes Verhalten als plötzliche Verhaltensänderung. Rückzug auch aus den bisher vertrauten Gemeinschaften. Und psychosomatische Störungen, Brechreiz, eventuell auch Brechattacken, Schlucknot, der sogenannte Globus hystericus, Herzjagen, Ohnmacht, seelisch bedingte Lähmungen an Händen, Armen und Beinen. Oder auch eine hörige Bindung an den Missbrauchenden. Und last but not least, bei Mädchen und Frauen, nicht überwindbare Angst vor Männern überhaupt. Sodass es später damit gar nicht möglich wird, auch nur sich den Männern anzunähern und eine Ehe vorzubereiten. Und dadurch dann gelegentlich sogar auch lesbisches Verhalten. Die therapeutischen Bemühungen bedürfen bei unbestätigtem Verdacht zunächst einer vorrangig diagnostischen Bemühung durch Verhaltensbeobachtung und durch eine Erhebung der Vorgeschichte. Projektive Testverfahren sind bei Kindern besonders geeignet, Verdachtsmomente zu erhärten. Hat sich der Verdacht bestätigt, ohne dass das Kind in der Lage war, sich zu öffnen, sollten regelmäßig Einzeltherapiestunden anberaumt werden mit dem Ziel, das Offenbarwerden bzw. Offenlegen und Verarbeiten der verletzenden Erlebnisse zu erreichen. Dazu ist aber immer die Herstellung eines Vertrauensverhältnisses zum Therapeuten dringend erforderlich und gar nicht so leicht zu schaffen. Bei Erwachsenen kann das geschehen durch die Bei Erwachsenen kann das geschehen durch die Anwendung von psychoanalytischen Verfahrensweisen, eventuell auch durch Gesprächstherapie, Rollentherapie und Verhaltenstherapie. Bei der kontinuierlichen Behandlung von Kindern steht das freie Fantasiespiel im Vordergrund. Nach der Verarbeitung des Traumas sind im Einverständnis mit dem Kind abklärende Gespräche mit den Angehörigen nötig. Hier ist allergrößte Behutsamkeit und ein hohes Maß an subtiler Verantwortlichkeit nötig. Fehldiagnosen können ganze Familien zerstören, ganze Existenzen vernichten. Aber darüber hinaus hat sich ein trauriges neues Kapitel in der Geschichte des sexuellen Kindesmissbrauchs aufgetan. Die Gefahr des Missbrauchs, des sexuellen Missbrauchs von Kindern. In der Praxis häufen sich Fälle, in denen missliebigen Vätern ein sexueller Kindesmissbrauch nach der Scheidung angelastet werden soll, ohne dass sich das de facto bestätigen lässt. Immer mehr Mütter versuchen auf diese Weise nach Scheidungen und auch bereits während des Scheidungsverfahrens zu erreichen, dass den Vätern dadurch das Besuchsrecht bei den Kindern entzogen wird. Manchmal gelingt das sogar solchen Müttern, wenn sie bei der Begutachtung auf Fachleute treffen, die ihnen allzu leichtfertig einen sexuellen Missbrauch des Kindes bescheinigen, ohne dass das Kind das je zugegeben hat. Ich habe in der Praxis schon erlebt, dass sich Schülerinnen an unliebsamen Lehrern, dass sich Firmlinge an sie zurückweisenden Pfarrern zu rächen suchen, indem sie sie wegen sexueller Übergriffe anzeigten. Ja sogar, dass Schwiegermütter sich auf diese Weise an Schwiegersöhnen zu rächen suchen. Leider kommt es auch vor, dass Erzieherinnen und Sozialarbeiter im Übereifer ihre eher ausfantasierten Vermutungen zu Tatsachen umzumünzen suchen. Es gibt hier eine feministische Übertreibung, die mit einem generalisierten Hass auf alles, was Mann heißt, möglichst viele Männer zu Sexualtätern abzustempeln sucht. Das ist gefährlicher ideologischer Unsinn. Auf diese Weise ist in den letzten Jahrzehnten eine umfängliche Verwirrung eingetreten, die vor allem auch dadurch entstanden ist, dass viele Angehörige der heutigen Männergeneration bisher dazu angehalten worden waren, das als das Natürlichste vom Natürlichen zu verstehen, was jetzt plötzlich als sexueller Missbrauch gebrandmarkt werden soll. Hier ist dadurch auch ein neues Feld übelster Verleumdungsmöglichkeit entstanden. Das muss uns zur Besinnung nötigen, denn der Zweck darf doch nicht die Mittel heiligen. Es lässt sich aus diesen vielen traurigen Umständen schließen. Wir brauchen eine Umkehr ganz von der Tiefe her, von einer neuen Gewissenhaftigkeit zu einem neuen Wissen über die Verletzlichkeit der Kinderseele, zu einem neuen Verantwortungsbewusstsein, das von Liebe getragen ist. Prävention müsste auch heißen, dem Schamgefühl der Kinder wieder Raum zu geben, vor allem indem die Eltern angeregt werden, auf diesem Sektor einen kultivierten Lebensstil in der Familie zu erneuern. Außerdem, indem Erzieherinnen, Tagesmütter und Babysitter neu darüber informiert werden, dass jegliche Einwirkungen und Anregungen zu Spielen und Verhalten mit sexueller Tönung bei Kindern Verfrühungen darstellen, die eine ausgeglichene, gesunde Entwicklung stören und Kinderschändertum als Opfer oder auch spätere Täterschaft vorbereiten können, weil so eine Abspaltung des Geschlechtstriebes aus dem harmonischen Gesamtkonzept der Entwicklung erfolgt. Was Verfrühung bedeutet, was sexualsüchtig machende Folgen heraufbeschwören kann. Hier ist alle notwendig, eine neue Behutsamkeit, eine neue Einfühlung, ein neues Verstehen, wie hier verstört werden kann, wie hier schwerwiegende Traumata geweckt werden können, die lange versteckt bleiben. Das bedeutet aus diesem Grund darüber hinaus, dass auch der Sexualkundeunterricht in der Schule dringend einer Durchforstung bedarf. In der Grundschule ist er verfrüht. Schon ganz und gar, wenn er mit pornografischem Bildmaterial unterlegt ist. Bereits Videos über die Geburt aus der Sicht des Gynäkologen können besonders die Mädchen derartig traumatisieren, dass sie die Lust am Gebären von Kindern lebenslänglich einbüßen. Den Sexualkundeunterricht unter solcher Ausrichtung für Grundschulkinder obligatorisch zu machen, bedeutet seit mehreren Jahrzehnten eine gefährliche Grenzüberschreitung der Schule und bedürfte dringend einer juristischen Neubearbeitung, wie auch einer veränderten Einstellung zu diesem Thema auf den Ausbildungsinstitutionen, mit einem pfleglichen, den Kindern Orientierung vermittelnden Sexualkundeunterricht, noch einmal, mit einem pfleglichen, den Kindern Orientierung vermittelnden Sexualkundeunterricht jenseits der Zehnjährigkeit, für den ich mich damals sogar mit eingesetzt habe, hat die obligatorische Einrichtung und die Übertreibungen und mit pornografischem Material gelegentlich sogar unter malten Sexualkundeunterrichtsstunden nichts gemein. Prävention darf deshalb auf gar keinen Fall oberflächlich auf primitiven Jagdstrategien nach dem Motto "Halte den Dieb" stecken bleiben. Kein Kinderschänder wird als Kinderschänder geboren. Er ist allemal, das sei noch einmal gesagt, das Opfer einer Gesellschaft, die in ihrem Zeitgeist die Großmacht Sexualität bedenkenlos hat wuchern lassen. Aber die Natur wird grausam, wenn man sie nicht pfleglich behandelt. Sie rächt sich unerbittlich an denen, die in die Falle des missbräuchlichen Umgangs mit ihr geraten sind, nur allzu oft, ohne dass sie wussten, wie ihnen geschah. Prävention heißt deshalb Ausschaltung der Pornografie aus Fernsehen und Internet. Es ist unzulässig, dass alle unsere Kinder und vor allen Dingen die kleinen Männer auf XXX an grobe Pornografie im Internet heran können. Und das heißt eben als Voraussetzung allgemeine Information darüber, dass man durch kontinuierliche Nutzung von Pornografie einer Sexualsucht und auf diesem Boden einer Kinderschänderfalle erliegen kann. Sucht heißt auch hier, wie grundsätzlich, dass dem Befallenen ein Teil seines freien Willens verloren geht und elende Abhängigkeit vom süchtig gesuchten Objekt Platz macht. Der aufgeweichte Pornografieparagraf sollte deshalb künftig wieder durch ein eindeutiges Verbot ersetzt werden. Prävention heißt deshalb auch Stärkung der Familie, besonders der Mütter. Das neulinke Programm, die Familie zu zerstören, muss endlich als existenzgefährdend erkannt. Es muss daran mitgewirkt werden, dass Mütter ohne Not bei ihren kleinen Kindern, besonders in der frühen Bindungsphase, bleiben können. Denn, so weiß neuerdings sogar Alice Schwarzer, nur eine natürliche Mutter mit gesunden Kindern wird es erreichen können, dass die Kinder so viel Vertrauen zu ihr haben, dass sie ihr über Eingriffsversuche aus ihrem Umfeld berichten. Ja, im besten Fall sollten die Kinder durch den elterlichen, den familiären Schutz so viel Selbstsicherheit erwerben, dass Verführungsversuche an ihnen abprallen. Ungebundene Kinder sind traurigerweise leichtere Beute für Kinderfänger. Nur eine kluge Wende kann hier zum Abnehmen der traurigen Auswüchse führen. Nur eine Einstellungsänderung, die das Leichtfertige und Hochmütige der Entfesselung des großen Lebensbewegers Sexualität erkennt und eingesteht, sowie die destruktive Absicht durchschaut, kann auf Prävention und auf greifendes Vorbeugen gegen so viel zerstörtes Leben hoffen.
Lässt sich dem Kindesmissbrauch vorbeugen? Das war das Vortragsthema der Kinder- und Jugendlichen Psychotherapeutin Christa Mewes aus Uelzen. Wir haben eben gehört, dass Eltern viel Zeit mit ihren Kindern verbringen sollten, dass ein ungezwungener, leibfreundlicher Umgang in der Familie gelebt werden sollte, wobei der FKK ausgeklammert werden sollte, um nur ein Beispiel zu nennen. Es sollte eine gewisse Mediendisziplin gelehrt werden und im Elternhaus gelebt werden, sodass die Kinder auch nicht mit pornografischen Szenen im frühzeitigen Alter in Verbindung kommen. Die Sexualaufklärung, die sollte individuell gestaltet werden. Nicht zu früh ist das Plädoyer von Frau Mewes. Und damit erhört sie sicherlich viele Eltern und Großeltern oder spricht vielen Eltern und Großeltern in die Seele. Sie sagt, beschützt und begleitet eure Jugendlichen gerade in der Pubertät, denn da liegt es in der Natur, dass Mädchen sich manchmal aufreizend ankleiden. Zum Beispiel, es wird so vorgelebt oder man möchte die Freiheit leben, Autostopp, lange in die Diskothek gehen, das Leben erleben. Doch wie können wir da unsere Kinder begleiten, sodass es leibfreundlich und nicht prüde ist? Frau Mewes, bei einigen der Punkte, die ich jetzt genannt habe aus Ihrem Vortrag, möchte ich gerne noch einmal mich einklinken und möchte Sie fragen, was verstehen Sie unter einer ungezwungenen, leibfreundlichen Familienatmosphäre? Bis zu welchem Alter können sich zum Beispiel Eltern auch ihren Kindern beim Duschen nackt zeigen oder im Badezimmer?
Ja, es gibt ja eine Anfangsphase, die 0- bis 3-Jährigkeit, in der die Kinder hier das Bewusstsein der Kinder noch nicht so weit ausgebildet ist, dass sie vergleichend beobachten, den nackten Körper des Vaters sich genau anschauen und sagen, was hast du denn da? Das tun sie erst, wenn ihr kleines Ich, ihr präfrontaler Kortex, wie die Hirnforscher jetzt hinzufügen, so weit ausgebildet ist, dass dieser Entwicklungsstatus erreicht ist. Also in diesem Status davor, gewissermaßen im Kleinkindalter, im ersten, zweiten, zweieinhalb Lebensjahr, da ist noch wirklich paradiesische Unbefangenheit möglich. Aber danach sollte man damit doch ein wenig vorsorglich sein. Es ist besser, wenn hier jetzt nicht eine exhibierende Schau abgezogen wird. Es ist leibfreundlich, ist es durchaus, wenn das Badezimmer im Allgemeinen offen ist, aber dass zum Beispiel der Duschvorhang vorgezogen wird. Das Badezimmer abschließen in dem Augenblick, wo die Menschen defizitieren oder sonst in irgendeiner Weise auf der Toilette sind. Es sollte auf jeden Fall das Schlafzimmer abgeschlossen werden, wenn die Eltern miteinander schlafen. Das bekommt den Kindern nicht. Viele Kinder im Klein- und Grundschulalter haben dann sogar das Gefühl, dass etwas ganz Furchtbares, Schlimmes passiert. Das begreifen die Kinder keineswegs ohne weiteres und entwickeln dann auch Fehlentwicklungen dann, kriegen Angst vor dem Vater. Die Kinder müssen sich in diesem Alter von 5 bis 7 ist da noch eine besondere Phase der Identifikationsmöglichkeit in ihrer unbefangenen Weise mit den Eltern identifizieren können.
Lassen Sie uns noch mal auch auf den Sexualkundeunterricht kommen, beziehungsweise auf die Sexualaufklärung. Und zwar sagten Sie, Kinder sollten nicht zu frühzeitig mit pornografischen Bildern in Berührung kommen. Was ist pornografisches Bildmaterial? Was ist für Sie pornografisch?
Eine nackte griechische Statue ist nicht pornografisch. Ja, daran kann man es durchaus festmachen. Aber vieles in dieser Hinsicht, erstmal nur in Bezug auf den nackten Körper, hat ja auch etwas mit Ästhetik zu tun.
Frau Mewes, lassen Sie uns bitte doch nochmal über das Bildmaterial einfach sprechen, das in manchen Büchern angeboten wird zur Aufklärung von Kindern. Oftmals sind ja Männer und Frauen in diesen Büchern nackt abgebildet, aber als Zeichnung. Ja. Was ist denn davon zu halten?
Ja, das ist viel besser. Es ist viel besser als die Fotografie, weil es weniger drastisch ist, weil je sachlicher ein wenig vom direkten Leiblichen, dem direkten Anblick des Leiblichen weg in eine sachliche Form gebracht, umso besser ist das Material. Mhm. Nicht deswegen bin ich grundsätzlich für Zeichnungen und nicht für Fotografien.
Sie sagen, kein Kinderschänder wird als Kinderschänder geboren. Helfen Sie uns noch, meine abschließende Frage an Sie, Frau Mewes. Woran kann ich als Außenstehender, als Lehrer, als Schulaufgabenbetreuer, als Nachbar, der mit Kindern zu tun hat, als Großmama, Großpapa, ohne jedem Mann als potenziellen Kinderschänder abzustempeln. Trotzdem, was können Merkmale sein am Verhalten des Kindes, dass ich sage, hoppla, hier suche ich doch mal ein intensiveres Gespräch mit dem Kind oder versuche vorsichtig mit den Eltern zu sprechen?
Ja, das Merkmal ist ja zum großen Teil, dass sich eine plötzliche Veränderung einsetzt. Ohne dass er nun gerade jetzt direkt in die Pubertät kommt, dieser Junge jetzt plötzlich sich total abschottet. Oder nicht, dass jetzt ein auffälliges Interesse an all diesen Dingen entsteht, dass immer wieder darauf hingewiesen wird, dass die Kinder immer noch mal wieder in dieser Hinsicht, ja, oft nur mit einer Zeichnung oder mit etwas, was sie jetzt besonders interessiert, darauf hinweisen, das ist jetzt für sie zu einem Problem geworden, das unbedingt der Lösung bedarf. Mhm. Nicht? Und da sind wieder die beiden Extreme vorherrschend. Bei den Jungen eher das Totale sich wegwenden, ja, und bei den Mädchen eher das noch genauer nachfragen wollen, sich hineinknien und das eben auch dann zum Ausdruck bringen. Wobei es dieses auch, das habe ich als großes, schauerliches Merkmal erlebt, dass ein Kind so geschockt ist, dass es wirklich dann einen totalen Mutismus entwickelt, überhaupt nicht mehr sprechen kann, weil das, was es erlebt hat, über alles Maß hinaus für es schrecklich war.
Mhm. Danke, Frau Mewes. Lässt sich Kindesmissbrauch vorbeugen? Wir haben jetzt eben einen Vortrag von Ihnen gehört. Danke auch für das Gespräch. Und ja, beten wir dafür, dass wir mutig sind, dass wir im rechten Moment rechte Worte finden, um Kinder zu beschützen, um aufmerksam zu machen. Korrigieren wir auch unser Denken, weil Sie sagen, weil das Nächste, was wir ja tun, das ist, dass wir jeden Mann, der sich auffällig verhält, als potenziellen Kinderschänder vielleicht ansehen, dann die Traurigkeit des Missbrauchs, vom Missbrauchs haben Sie uns geschildert, aber sind wir aufmerksam für das, wo jeder Einzelne von uns verpflichtet ist, zu handeln, Frau Mewes?
Deswegen ist eine generelle veränderte Einstellung so dringend nötig. Die veränderte Einstellung, die mit mehr Achtung, mit mehr Hochachtung nicht vor diesen ja im Grunde wunderbaren Naturmächten eine neue Einstellung erhält und von dieser Achtung, ja Hochachtung der von Gott geschaffenen Schöpfung wieder auch eine natürliche Einstellung dafür kriegt, wo unsere Grenzen sind. Und wir müssen auch das Böse erkennen, das dahinter steht, dass man auf diese Weise uns hat gar nichts Gutes antun wollen, dass es nicht darum ging, uns einfach nur mehr Spaß zu bringen.
Sondern es geht um Erfüllung, innere Erfüllung, die Liebe, die jedem, wo jeder von uns Sehnsucht nach hat, körperliche Nähe, erkannt werden im tiefsten Inneren und nicht nur um reine Körperlichkeit.
Ja, und wenn wir in dieser Weise versuchen, uns wieder demütiger, bescheidener zu verhalten und aber hier auch diese Gefahr ganz dringend zu erkennen, dann können wir damit auch im Einzelnen sehr viel besser wieder natürlich umgehen, in echter Natürlichkeit.
Dankeschön, Frau Mewes, für dieses Gespräch, für Ihren Vortrag. Lässt sich dem Kindesmissbrauch vorbeugen? Sie hören die Lebenshilfe bei Radio Horeb. Liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie diese Sendung noch einmal hören möchten, den Vortrag, bestellen Sie sich doch eine CD bei dem Radio Horeb CD-Dienst. Ich sage dazu die Rufnummer. Das ist die Vorwahl 0700 Und diese Vorwahl gehört ganz fest zur Rufnummer, also 0700 7525 7520. Möchten Sie Informationen zur Sendung? Ich stelle einige Bücher zum Thema von Christa Mewes ins Internet. Dann schauen Sie doch auf www.horeb.org oder rufen meine Kollegen vom Hörerservice an. Die Rufnummer wieder mit der Vorwahl 0700. Das ist eine Service-Vorwahl, die Sie nicht mehr Geld kostet als im üblichen 0700 7525 7525. Noch ein Hinweis auf die Lebenshilfe von morgen. Hildegard Heilkunde bei Kindern ist das Thema in der Gesundheitssendung mit Dr. Christiane Paaregger. Sie ist Ärztin für Allgemeinmedizin und Kennerin der Heilkunde nach der heiligen Hildegard von Bingen. Mein Name ist Sabine Böhler. Ich bedanke mich sehr für Ihre Aufmerksamkeit, fürs Zuhören, fürs Dabeisein und engagieren wir uns gemeinsam für die Kinder. Jetzt hier im Programm bei Radio Horeb geht es weiter mit Musik und Informationen. Viel Freude!
Liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, vielen Dank, dass Sie unser CD- und Podcast-Angebot in Anspruch nehmen. Wir freuen uns, dass unsere Sendungen auf diese Weise Verbreitung finden. Dieser Dienst ist für Sie kostenlos. Allerdings bedeutet er für uns einen nicht unerheblichen Aufwand. Deshalb sind wir für jede Spende dankbar. In Deutschland können Sie diese bei der Ligabank Regensburg überweisen auf das Konto 7615 515. Ich wiederhole, 7615 515, Bankleitzahl 750 903 00. 750 903 00. Alle Bankverbindungen können Sie über unsere Homepage horeb.org unter dem Menüpunkt Spenden einsehen. Dort besteht auch die Möglichkeit, online zu spenden, natürlich nach den neuesten Sicherheitsstandards. Sie können diese Informationen auch bei unserem Hörerservice unter 0700 7525 7525 erfragen. 0700 7525 7525 von Montag bis Freitag zwischen 9 und 12 und 13 bis 16 Uhr. Vergelt's Gott für Ihre Unterstützung. Musik